The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 17. Oktober. Wir leben in einer Welt der Hypergeschwindigkeit. Die TV-Stationen sind vor allem das ja, Beschleunigungseinrichtungen.
Und diese Einmeldung hat uns soeben erreicht.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Die AfD scheitert mit ihrem Eilantrag.
Soeben erreicht uns folgende Einmeldung. 35
Wenn wir weitere Informationen darüber haben, werden wir Sie natürlich ausführlich darüber informieren.
Und nicht nur das. Mit der Geschwindigkeit geht oft auch die Substanz verloren.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats.
Uns in jeder Art schafft es heute in die Hauptnachrichten und dann, daran ist nicht allein Trump schuld, hält sich dieser Unsinn dort tagelang. Als spaßiges Meme, als Song, als Endlosschleife.
They're eating the dogs, they're eating the cats, eat the cat, eat the cat. They're eating the dogs, they're eating the cats.
Eine Frau stellt sich gegen diesen Zeitgeist, gegen dieses Festival der Unsinnigkeiten, das uns bewusst überfüttert und damit als Menschen überfordert.
Today we live in a world in which we have way too much information, but little knowledge and even less wisdom.
Mahnende Worte von Elif Shafak auf der Frankfurter Buchmesse. Eine Frau, deren geschriebene Worte Menschen weltweit begeistern. Und eben auch eine Frau, deren gesprochene Worte berühren. Elif Shafak nutzte die Gelegenheit als Gastrednerin auf der Buchmesse, um einen Appell zu richten an uns Journalisten, an Sie als Konsumenten von Medien, von Literatur, von Weltgeschehen. Sie warnte vor einer Überdrehung dieser Welt, vor zu viel Geschwindigkeit beim Scrollen durch die Social-Media-Postings, die man ohne Erkenntnis und eigentlich ohne Sinn oft einfach durch sich selbst hindurchrauschen lässt.
What's happening is snippets of information rain on us every single day. As we scroll up and down our social media feeds, more out of habit than out of anything else, we have no time to process.
Shafak, die britisch-türkische Autorin, fordert das Wiedererlernen der Langsamkeit. Sie fordert Zeit zum Nachdenken, zum Verarbeiten des Geschehens. Mehr noch, sie fordert Zeit auch zum Fühlen.
We have no time to absorb and we have no time to feel what we see. Hyperinformation gives us the illusion of knowledge.
Eine Gesellschaft der Apathie, ohne Gefühl, ohne Nuancen, das ist der Albtraum, den nicht nur Elif Shafak empfindet. Sie fordert auch, dass sich nicht alle Welt dazu treiben lässt, immer zu allem eine Meinung haben zu müssen. Man müsse, sagt sie, auch sagen können, ich weiß es nicht.
So I think to be able to say I don't know was an important starting point for philosophy, for literature, for communication, and we lost that. For true knowledge, not information, but for true knowledge, we have to slow down because it cannot be rushed. We need to listen to each other. We need slow journalism and we need books.
Wir brauchen also langsamen Journalismus, sagt sie, und wir brauchen Bücher. Wahre Worte, denen nichts hinzuzufügen ist, auch wenn es Mut und Muße braucht, um diese Langsamkeit zuzulassen. Jürgen Boos ist der Chef der Frankfurter Buchmesse. Er war dabei bei dieser Rede und er war so gerührt, dass er danach keine Fragerunde veranstaltet hat, wie das sonst auf der Buchmesse bei der Eröffnungsrede üblich ist. Er hat damit umgesetzt, was die Autorin soeben gefordert hatte. Den Denkraum, den sie geschaffen hat, hat er betreten, aber nicht zerstört.
I'm very touched. I could cry. Thank you.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ungarns Premierminister Viktor Orban heute im Podcast-Interview. Er sieht Europa als den größten Verlierer dieses Ukraine-Krieges.
It's obvious that we are on the losing track at this moment.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet über die stark angeschlagene Impfstofffirma Novavax. Außerdem hören wir von einem siegreichen Arbeitnehmer, dessen Überstunden nach 15 Jahren endlich ausgezahlt wurden Das hat sich für den Mann mal gelohnt. Ja, und dann berichten wir von einer Künstlerin, die zum politischen Wünsch dir was aufruft, wahrscheinlich auch in Deutschland.
There are still some who blame this war not on Putin's lust for power, but on Ukraine's thirst for freedom. So I want to ask them, would they ever blame the Hungarians for the Soviet invasion in 1956?
Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ihr Name, hat im Parlament zuletzt ordentlich ausgeteilt in Richtung Ungarn und ihres Premierministers Viktor Orban. Sie zog eine Parallele zwischen dem Krieg der Russen gegen die Ukraine und der Invasion der Sowjets in Ungarn im Jahr 1956. Die Ungarn hätte damals auch keiner der Schuld an diesem Krieg bezichtigt. Das zielte ganz direkt auf Viktor Orban, den berühmt-berüchtigten Premierminister, der aktuell die Ratspräsidentschaft der EU innehat. Also formal ist er der Chef der 27 EU-Staaten. Diese Woche war Orban beim Westbalkan-Gipfel in Berlin zu Gast bei Olaf Scholz. Danach hat er erst bei Merkel und danach auf der Pioneer 2 vorbeigeschaut. Der Merkel-Termin war vertraulich, stand in keiner Zeitung und diente mutmaßlich dem Weltfrieden. Das Gespräch auf unserem Medienschiff diente der Wahrheitsfindung. Ich wollte wissen, wer ist dieser Viktor Orban? Wie denkt der Mann über Russland, über Europa, sein eigenes Land und natürlich auch über seinen Big Buddy in Übersee, Donald Trump? Great to have you here. A nice evening, Mr. Orban.
Good evening. Thank you for the invitation.
You're the only European leader hoping for Donald Trump to win the president election in the United States. Why?
I am the only one who is hoping publicly.
And all the others, you think?
I think there are some others, but because it's not the position of the mainstream, they keep it in secret.
But still, why? That's the question. As a European, not as a private view, but as a European, do you think it's good for Europe?
Look at the facts. Now there are only two candidates. Mm-hmm. Both of them had a chance for 4 years to do something. One as a president, the other one as vice president. And if you have a look at their records, it's obvious that Trump was far better, especially from a European point of view, because he closed conflicts, he did not open any new war, and tried to make peace everywhere, even in the most complicated area of Middle East. Unlike the present administration of United States, who brought us into a war in Ukraine and in tensions other places of the world. So from a European point of view, if Europeans are considered as peace-lover people, mm-hmm. Trump is the number one candidate for all of us.
What about protectionism? Donald Trump is very much in favor of protecting the United States, even for products from Germany, from Hungary maybe, but he is putting a lot of tariffs on our products, so even the business community is not in favor for him.
So the point is that we have to clarify the rank of importance of points. I think first is security, and from the security and peace point of view, Donald Trump is perfect for us. On economic side, as a European, we have to be ready that we will have several strong discussions with him, definitely. Because the interests of the United States and the European Union do not coincide automatically. So we have to negotiate a lot to find agreements between America, United States and European Union, which is equally or mutually good for both of us. But it will be not an easy job.
Have you touched this topic when you visited him recently?
He is not the man who would like to to go into details on future touched. Plans, you know? So, but he said clearly, I will defend the interests of the United States. So we have to be aware that if I understand correctly what's going on, the decades or age of liberalism is rather come to an end, and the new age of sovereignty is coming in. And he's a typical man of sovereignty of the nation. So he will represent strongly the interests of the United States. The question is whether we Europeans are able to represent strongly enough our own European interest. That's the real question.
That's why we have Ursula von der Leyen.
Good luck.
Good luck, der lakonische Kommentar zur EU-Kommissionspräsidentin. Good luck bedeutet hier, ich halte nicht so arg viel von ihr, Das kann doch gar nicht gut gehen. Orbán unterstützt, das hat er hier gesagt, Donald Trump bei den Wahlen. In ihm sieht er nicht nur den starken Wirtschaftsmann, sondern auch eine Art Friedensengel. Seiner Meinung nach ist das Zeitalter des ökonomischen Liberalismus vorbei. Freier Welthandel war gestern. Nun sei die Ära der nationalen Souveränität angebrochen. America first. Naja, das ist genau Trumps Spezialität zu Orbán. Amerika zuerst. Und die eigentliche Frage für Orbán ist, ob wir Europäer denn in der Lage sind, ebenfalls unsere europäischen Interessen stark genug zu verteidigen. Und so sind wir dann nochmal zum Thema Ursula von der Leyen zurückgekehrt. Was ist eigentlich schiefgelaufen in der beider Beziehung, wollte ich von ihm wissen.
What went wrong in your personal relationship? Because she was going after you a couple of days in the European Parliament, very public and unfriendly attack, I would say. But what went wrong in your private relationship?
I always respected her. She was a minister in a German government, which is a serious issue on defense, even more serious. I always respected her as a mother of many kids, which you know, it's a high reputation in Hungary, very much. So personally, I am rather in favor of her. The difficulties are not personal. So it's more about concepts, may I say. The problem occurred when it was realized by both of us that her concept on the Commission is totally different than the member states. Her concept on the Commission is a kind of political body, a political commission, which is a big change. That was not the case previously. When I started to work on the European politics, the Commission was always defined as a guardian of the treaty, remaining neutral politically. And even if a political difficulty occurred, they tried to translated it into legal disputes in a more neutral way and then manage. Now everything is getting more and more and more political. So the commission is like a political body. That was an evidence when you have mentioned she attacked me so brutally, not on a professional position, not on a sectoral policy of the European Union of certain issues, but it was a direct political attack, which shows that the Commission now is a political body.
One point of the big divide between you and her, and not just her, is the Ukraine subject. She says, in no European language, however, is peace synonymous with capitulation or sovereignty with occupation. That's what she said in the parliament. What is your response?
She is right. But this is not the question. The question is, if you are in a war, to lose or to win? Now we are losing. And somebody should bear the responsibility. I think many European leaders, led by the Commission anyway, decided to go into that war in a way that we became pro-Ukrainian, we are financing and so on. So we behave like it was our own war. And now we are losing. So it means that the strategy by which we are moved into this war proved not to be successful.
Why we are losing?
Because
the Ukrainian army is now deep in the territory of the Russian state and they are doing quite well under difficult circumstances.
I'm surprised that from Germany it's not obvious that we are losing. If you look at the facts, it's obvious. If you look at the military situation on the front line, if you look at what's going on, the size and the influence and the ready-to-act capacity of the two warring parties, it's obvious that we are on the losing track at this moment.
What should we do?
Negotiate. The one of the main problem is that it's very rare in the history to have war and there is no contact between of the warring parties. So just to say publicly and demonstratively that we are not ready to talk with the Russians, it's a huge mistake.
Orbán habe großen Respekt vor der EU-Präsidentin, insbesondere vor ihr als Mutter von vielen Kindern. Doch in der Frage, wie die EU-Kommission den Europäern dienen sollte, da gehen ihre Meinungen auseinander. Sie betrachtet das Amt, sagt er, als politischen Akteur, während er die Ansicht vertritt, dass die Kommission als Hüterin der Verträge Und damit meint er, der Nationalstaaten fungieren sollte und eben nicht als ein Gremium übergeordneter Staatlichkeit. Sie sollte weder in Konflikte eingreifen noch Präferenzen zeigen. Und im Ukraine-Krieg, ja, da betrachtet er Europa als Verlierer. Und er fordert Friedensgespräche mit Putin mit dem Ziel eines Waffenstillstandes.
Let's talk about Mr. Putin. My father, as you know, was one of the armed students in Budapest 1956 and who fought against the Russians for sovereignty and for independence. How would you explain him and all the other brave Hungarians fighting against the Russians that today you are so close to the Russians, maybe not just close, but also cozy to Mr. Putin and not fighting with the Ukrainians for their freedom?
I would not like to mix up different issues. 56 was one of the bravest, the shinest every moment of our history, to stand up for freedom, for independence, and fight, even if we were betrayed anyway by the Westerners at that time.
They promised, and they stayed at home.
That's an important experience anyway. But Ukrainian issue, Ukrainian-Russia is totally different.
Why is it totally different?
Because Hungary was never part of the Soviet Union. Hungary was never part of the Russian Empire. Hungary has never had Russian-speaking community on our territory. Hungary is a different country. Don't mix it up with any other, especially not a Slavic country. We're not a Slavic country.
But the Ukraine at that time, we are talking about 3 years ago, was an independent country, respected by the United Nations, by European Commission, by everybody. Nobody, really nobody, not even North Korea was questioning that the Ukraine was an independent nation.
Exactly.
And they invaded it. Yeah. So where's the difference? The Russian invaded an independent country like Hungary.
Which is a disputed territory back to the history for hundreds of years, which makes a big difference between Hungary and Ukraine. But anyway, the fact is clear. International law is clear. What Russia did is an invasion against Ukraine, which is an independent state. You are right.
An aggression.
Of course, aggression.
And you don't see... try to understand why you don't see them as your brothers and
sisters.
Because
it's a different situation. That's so simple. It's obvious.
Your neighbors, a lot of people don't know, but the Ukrainians and Hungarians are neighbors. You have borders together.
Yes.
You're not in fear that the Russians could invade?
We are a member of... No. This idea is even ridiculous to us. So I'm a member of NATO. Ukraine is not a member of NATO. Hungary is a member of NATO. NATO is very strong. The Russians have difficulties even to fight against the Ukrainians. How they can be crazy enough to attack NATO with the United States, Germany, France, Hungary, you know? So I think it's irrational.
Have you ever discussed with yourself to support the defense of freedom and to deliver some sort of weapons? You deliver, as I know, really nothing, right?
We don't deliver at all any weapon to Ukraine.
Ein Vergleich zwischen dem Freiheitskampf der ungarischen Studenten gegen die Sowjetunion im Jahr 1956 und dem russischen Einmarsch in der Ukraine, den möchte Viktor Orbán nicht ziehen. Doch für ihn steht fest, dass Russland die Ukraine, einen unabhängigen Staat, unrechtsmäßig betreten hat. Es war eine aggressive Handlung, darüber sind wir uns einig. Aber Angst vor einer Invasion in seinem eigenen Land hat er nicht, denn Ungarn wisse ja die NATO an seiner Seite. Aber das wollte ich dann jetzt schon noch von ihm wissen. Was hätte er eigentlich 1956 getan beim Einmarsch der Russen in Budapest?
When you have been lived in 1956, what would you have done? You're too young. You have not been part of this appeal in your country. But
the Hungarian constitution is very simple. If somebody attack Hungary, we have to strike back, and it is compulsory of all the citizens of Hungarians to fight.
So you would, of course, be a fighter in Budapest as well,
in the first line, of course.
Shooting at Russians.
Yeah,
that's what my dad has done.
If the Russians attack us, the Russians, yes. But not only the Russians attacked us during the history. So we have better or more colorful experience.
What have you told Mr. Zelensky when he asked you to help him as a brother?
I said that I can help you on a humanitarian basis, but I can't do more.
Also im eigenen Land hätte er gekämpft, aber Selenskyj, sagt er, ich kann nicht mehr für sie tun. Das ganze Gespräch, in dem wir auch über Angela Merkel sprachen, über Migration natürlich und über seinen Ton und die Chance einer Viktor Orban-Selbstkorrektur. Das alles können Sie am Wochenende hören, als zahlender Pionier. Ich denke, es lohnt sich, Erkenntnisgewinne über die Politik und das Mindset dieses Mannes erwarten Sie. Versprochen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen alle Anleger gespannt auf die Quartalszahlen der US-Investmentbank Morgan Stanley. Alle Details hat meine Kollegin an der Wall Street, also ab nach New York. Und einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hallo Gabor, ja, für Morgan Stanley lief das Quartal auch echt super, besser als von Analysten erwartet. Der Umsatz konnte um 16% gesteigert werden, der Gewinn sogar um 32%. Besonders gut lief es im Vermögensmanagement, da gab es einen Plus von 14%, aber auch im Investmentbanking-Bereich mit einem Plus von 56% lief super, nachdem wieder mehr Firmen mehr investieren und es wieder mehr Übernahmen und Börsengänge gibt. Auch das Trading-Business lief super, da gab es einen Umsatzplus von 21%. Und auch der Ausblick ist positiv, weil es mit weiteren Zinssenkungen ja wieder mehr Aktivität im Investmentbanking-Bereich gibt. Die Anleger waren super happy, die Morgan Stanley-Aktie schloss mit einem Plus von 6,5%.
Alles klar, Anne. Dem US-Pharmaunternehmen Novavax geht es im Moment ja nicht so gut, der Aktienkurs ist stark gefallen. Sag uns, Anne, was bitteschön ist da los?
Ja, für die Aktie ging es gestern um 19,4% nach unten. Die Gesundheitsbehörden haben nämlich die Bewerbung für neue Impfstoffe von Novavax auf Hold gesetzt. Es ging da um eine Corona-Grippe-Kombi-Impfung und eine reine Grippeimpfung. Der Grund für diesen Hold war, dass es eine Meldung von einem Patienten gab, der in einer klinischen Studie mit dem Kombi-Impfstoff Nervenschaden erlitt. Dieser Hold kann jetzt entweder zu einer Verzögerung oder sogar einem Verbot von weiteren Studien für den Impfstoff führen. Für Novavax ist natürlich ein herber Rückschlag. Das Unternehmen versucht, neue Produkte auf den Markt zu bringen, um das Geschäft wieder anzukurbeln, nachdem ja die Nachfrage nach Corona-Impfstoffen zuletzt stark zurückgegangen ist. Von Novavax selbst heißt es, man versuche, den Hold der Behörden aufzuheben. Bei anderen Tests hätte es nie solche Nebenwirkungen gegeben. Man gehe auch von keinem Zusammenhang zwischen den Nervenschaden und der Impfung aus. Der Schaden an der Wall Street ist aber wohl erstmal nicht mehr rückgängig zu machen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass man sich jahrelang abrackert, Überstunden leistet, nie in den Urlaub fährt und die Anerkennung folgt erst 15 Jahre später. So geschehen jetzt in der Schweiz. Ein Mann aus dem Kanton Waadt hatte 2009 seinen 20-Stunden-Job als Küchenhilfe gekündigt. Als Küchenhilfe in einem Kebab-Imbiss. In seinen 3,5 Jahren dort, in diesem Kebab-Imbiss, da häufte er jede Menge Überstunden an und er nahm auch seine 4 Wochen Urlaub nicht. Jahre später fiel ihm das erst auf und er entschied sich, auf dem Rechtsweg dann doch nochmal einzufordern, was ihm zustand. Und jetzt das gute Ende der Geschichte. Das Arbeitsgericht gab dem fleißigen Gemüseschnippler aus dem Kebab-Shop endlich recht. Der Imbiss muss nicht nur die Gerichtskosten, 5.000 Euro, tragen, sondern seinem ehemaligen Mitarbeiter über 130.000 Euro nachzahlen. Ein Döner in der Schweiz kostet durchschnittlich 13,30 Euro. Nehmen wir eine großzügige Gewinnmarge von 50% an. Ja, dann müsste der Kebabladen an die 20.000 Döner zusätzlich verkaufen, um den ehemaligen Mitarbeiter zu entschädigen. Das eben ist Gerechtigkeit. Früher hat der Mann für den Kebab-Imbiss geschuftet und jetzt schuftet der Kebab-Imbiss für den Mann.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Schreibmaschinen zwar in Büros und Behörden ausgestorben sind, aber durchaus noch ihren Platz in der Welt haben. Und zwar in der Welt der politischen Performancekunst.
Hi there.
Hi there.
My name's Cheryl. Would you like to send a postcard to the next president?
Sure.
Die Amerikanerin Cheryl Orring sitzt im US-Bundesstaat Virginia in einem knallroten Kleid und mit einer Perlenkette an einem kleinen Tisch. Und dort tippt sie Botschaften an die beiden Präsidentschaftskandidaten mit ihrer alten Schreibmaschine auf adressierte und frankierte Postkarten. Jeder, der vorbeikommt, kann ihr einfach so diktieren, akzeptieren, was er oder sie dem künftigen Staatsoberhaupt einfach mal sagen möchte. Cheryl Oring schreibt es auf, abschicken muss man die Karte dann selbst. Und die Künstlerin behält nur den Durchschlag aus der Schreibmaschine. Ziel der Aktion ist es, die Menschen zur Aktivität zu bringen, zum Nachdenken darüber, was politisch wichtig ist. Cheryl Oring selbst bleibt dabei neutral. Die Performance findet nicht zum ersten Mal statt. Auch in Deutschland hat Cheryl schon Regierungsbotschaften weitergeleitet. Die Amerikanerin hat nämlich länger in Berlin gelebt. 2005 führte sie ihre Aktion »Wenn ich Kanzler wäre« in 5 verschiedenen Städten hierzulande durch. Und daher kann sie die Frage der Tagesschau, wer ihrer Meinung nach denn das Rennen um das Präsidentenamt macht, auch auf Deutsch beantworten.
Wenn ich jetzt schätzen muss, dann würde ich sagen Kamala Harris, aber das wissen wir nicht. Es ist ziemlich eng.
Cheryl Oring überlegt übrigens, zur Bundestagswahl wieder nach Deutschland zurückzukehren. Ich denke, eine gute Idee. Die Popsängerin Pink, die weiß übrigens auch, wie das geht, mit den Briefen an die Mächtigen. Sie hat einen geschrieben, ziemlich mächtig, wirkungsmächtig, vor allem ihr Brief, für den ehemaligen Präsidenten George W. Bush.
Dear Mr. President, come take a walk with me.
Ich wünsche Ihnen einen friedvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen und freuen Sie sich morgen früh auf Chelsea Speaker. Aus diesem Studio an diesem Mikrofon. Es grüßt Sie für heute Morgen auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? President, were you a lonely boy?
Were you a lonely boy?
Were you a lonely boy?
How can you say no child is left behind? We're not dumb and we're not blind. They're all sitting in your cells while you pave the road to hell. Take his own daughter's rights away. And what kind of father might hate his own daughter if she were gay?